der Islam aus biblischer Sicht. Wir werden alle ständig konfrontiert in unseren Tagen mit dem Islam, fast täglich durch die Nachrichten, wo irgendetwas geschieht und immer wieder der Name des Islam erscheint. Und so stellt sich die Frage, wie haben wir das Ganze aus der Sicht der Bibel zu beurteilen? Aber zunächst möchte ich erstmal einige Punkte uns nennen, die mir so aufgefallen sind in letzter Zeit. In der Braunschweiger Zeitung war neulich ein vierspaltiger Artikel mit einem Farbfoto. Und die Überschrift war eine große Balkenüberschrift: christlich-islamisches Gebet geplant. Und da war ein Farbfoto des Dompredigers Joachim Hempel in einer Moschee in Braunschweig und er kniete dort auf einem Teppich. Und dann stand in dem fettgedruckten Teil des Artikels Folgendes geschrieben: Verbindungen zwischen der türkischen Moschee an der Ludwigstraße und dem Dom St. Blasi bestehen schon seit den Tagen der Troja-Ausstellung. Domprediger und Imam hatten gleich einen Draht zueinander und gestalteten im Vorjahr einen gemeinsamen Gottesdienst im Dom. Das christlich-islamische Gebet soll nun am 11. September wiederholt werden. Eine andere Begebenheit vom 6. Mai 2001. Da war der Papst in Damaskus, und zwar in der Umayyaden-Moschee, und er küsste dort den Koran. In Pforzheim, das liegt ja gar nicht so weit weg von hier, gibt es eine große Moschee, und als sie eingeweiht wurde, da stiftete die evangelische Kirche den Kronleuchter. Wie wirken solche Nachrichten auf uns heute? Welche Bedeutung haben sie? Und der Zeitgenosse, der mit uns lebt, was folgert er daraus? Ich habe den Eindruck, man folgert daraus, es ist doch ganz egal, welcher Religion man folgt. Hauptsache man hat überhaupt noch eine Religion. Und das sind die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht. Sie sind ja letztlich alle gleich. So wird der normale Zeitgenosse, der normale Zeitungsleser darauf reagieren. Wenn die katholische Kirche in so massiver Weise sich zum Koran bekennt, dass der Papst den Koran küsst und dass der Domprediger in einer Moschee auf einem Teppich kniet, naja, wenn solch hohe Ordensträger schon so sehr für den Islam sind, wer mag da noch irgendein Wörtchen dagegen einwenden? Zur Ergänzung möchte ich eine Zuschrift wiedergeben, die ein Muslim an eine christliche Zeitschrift geschrieben hat und die dort abgedruckt wurde. Und da hieß es: Allah hat uns in euer verkommenes Deutschland geführt und es uns geschenkt. Wir werden es sein, die Deutschland vor dem Zerfall bewahren. Euer Land wird bald, sehr bald schon, in unserer Hand sein. Der Islam wird nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt beherrschen, weil wir im Namen Allahs kämpfen und siegen. Gepriesen sei Allah, Deutsche, und erwerft euch, solange es noch Zeit ist, denn ihr seid schon in unserer Hand. Jetzt haben wir schon zwei Gegenüberstellungen. Was machen wir mit all diesen Nachrichten? Nun, wir wollen das Ganze beurteilen aus der Sicht der Bibel. Und darum habe ich das Thema genannt: der Islam aus biblischer Sicht. Nicht aus der Sicht des Bundeskanzlers, des Außenministers oder was immer, oder des Dompredigers oder des Papstes. Oder es gibt alles solche Sichtweisen, die man haben kann. Uns interessiert heute Morgen, was sagt die Bibel dazu? Das ist unsere Frage. Man könnte eine Predigt halten, die ganz anders formuliert werden könnte, nämlich die Bibel aus der Sicht des Islam. Das wäre ein anderes Thema. Würde ganz anders aufgebaut sein. Vielleicht predige ich nächstes Mal darüber. Das ist ein ganz anderes Thema. Heute so rum, aus der Sicht der Bibel beurteilen wir den Islam. Das tue ich unter einer einzigen Voraussetzung. Nämlich die, von der wir in Johannes 14, Vers 6 lesen, wo Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Nicht irgendeine, sondern die Wahrheit. Es gibt keine andere. Und Johannes 17, Vers 17, da betet Jesus zum Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Ein ganz grundlegender Satz. Den dürfen wir nie vergessen. Und ein Zeugnis, das Paulus in Apostelgeschichte 24, Vers 14 sagt, dürfen wir auch nie vergessen, wo er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Damit meint er natürlich die Bibel und nicht die Bildzeitung. Hier haben wir also ein klares Zeugnis, ein klares Bekenntnis zur Bibel. Die Bibel ist das Buch der Wahrheit. Wenn wir Wahrheit suchen, müssen wir zu diesem Buch greifen. Hier finden wir sie. Und zwar in Reinkultur und auch in absoluter Weise. Ich freue mich, dass wir in einer solchen verworrenen Zeit, in der wir leben, wo alles drunter und drüber geht und keiner mehr weiß, was wirklich noch gilt, es gibt ein einziges Buch und da finden wir die Wahrheit. Ein einziges. Wie gut, wenn wir das zur Hand nehmen und lesen. Und da finden wir auch die Beurteilung über alle Dinge in dieser Welt, die uns irgendwo über den Weg laufen. Und nicht nur über den Weg laufen, die sich manchmal sogar ganz massiv gegen uns stellen. Wir können sie beurteilen. Das müssen wir auch. Sonst schwimmen wir in einer Zeit davon und uns schwimmen alle Fälle weg. Wir wissen gar nichts mehr. Wir brauchen ein solches Fundament, einen solchen Standpunkt. Gestern Abend war eine Frau zurückgeblieben und sagte, ich habe keine Grundlage mehr in meinem Leben. Dann kam sie zu Jesus, bekehrte sich zu ihm und ich fragte sie hinterher, haben Sie einen Grund gefunden? Ja, ich habe, sagt sie. Ist das nicht schön? An einem Abend ist das möglich. Man kann einen Grund finden und den suchen wir, den wollen wir haben. Die Bibel ist also eine starke Waffe in unserer Hand. Nicht zum Schießen, sondern in der Auseinandersetzung. Das ist ein Unterschied. Ich möchte noch einen weiteren zentralen Text lesen aus der Bibel, der uns eine Ausrichtung gibt an diesem Morgen. Wir finden diesen Text in Lukas 13, die Verse 23 bis 30. Ich freue mich, dass so viel geblättert wird hier in der Bibel zum Mitlesen. Wir wollen ja auch prüfen, ob das stimmt. Es sprach aber einer zu Jesus, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Dann werden sie anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du uns gelehrt. Und er wird euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, wenn sie sehen werden, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden, im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Ein markiger, ein deutlicher, ein klarer Text. Jesus hat immer klare Sprache gesprochen. Es gab nie Zweifel, ob er das hätte so meinen können oder so meinen können. Da musste man nochmal das Ganze umdrehen und von hinten sehen. War nicht so. Er hat gesagt, viele wollen in das Reich Gottes hinein und viele sind sich sogar sehr sicher. Und der Jesus wird an seinem Tage sagen, ich kenne euch nicht. Wer ihr auch gewesen seid, Würdenträger mit 7 Kreuzen umgehängt und was weiß ich alles und doch verloren. Jesus sagt, ich kenne euch nicht, wo kommt ihr her? Ihr habt mein Wort nicht ernst genommen, das ist die Tragik und sie sind draußen. Und er sagt andererseits eine große Verheißung, sie werden kommen von Osten, von Norden, von Westen, von Süden, aus allen Himmelsrichtungen. Wir können noch dazu fügen, von Nord, Süd, Ost und Süd, Süd, West und was weiß ich alles. Aus allen Richtungen der Welt kommen Menschen und die werden Platz nehmen am Tische Gottes. In Ewigkeit im Reiche Gottes sein. Wir sehen beides nebeneinander. Das ist eine Herausforderung für uns natürlich. Auch für alle frommen Leute. Die sind ja am schwersten zu erreichen, nach meiner Erfahrung. Am leichtesten erreicht man solche Leute, die weit weg sind von Gott. Wir sagen, wer ist das denn überhaupt? Wer ist dieser Jesus? Fragte gestern Abend eine Frau. Ja, Gott habe ich schon mal gehört, nicht? Schon mal gebetet. Aber Jesus, wer ist das? Eine gute Frage, wer die stellt. Wer mit der Frage überhaupt kommt, der findet nach Hause. Der findet ins Reich Gottes. Wer mit solchen Fragen kommt, denen kann geholfen werden. Weil der Jesus mit offenen Armen steht und sagt, kommt her zu mir alle. Ihr seid geladen. Und wenn man dann kommt und ablädt, die alten Gedankensysteme, die alten Sünden, all das und frei wird. Das ist es. Und das sagt uns hier der Jesus. Jetzt wollen wir nachdenken über den Islam. Ich werde jetzt an diesem Morgen sehr viele Zitate benutzen von Leuten aus dem Islam, die dies und jenes gesagt haben. Ich werde zitieren Stellen aus dem Koran. Alles, was ich zitatmäßig sage, dafür habe ich Belege. Nichts ist erfunden davon, das sage ich sehr deutlich, damit niemand sagen könnte, ich wollte irgendetwas sagen, was nicht stimmt. Es ist alles autorisiert. Und darum verwende ich so viele Zitate. Mir ist aufgefallen, dass über den Islam sehr viel gesprochen wird, immer wieder diskutiert wird, in Fernsehsendungen, in christlichen Zeitschriften. Ja, ich habe beobachtet in Braunschweig, wo wir herkommen, meine Frau und ich, in einem großen Buchladen, da haben sie extra einen riesen Tisch dort aufgebaut, nur mit Literatur über den Islam. Es ist aufgebrochen, ein Interesse dafür. Und doch staune ich, wenn man sie unterhält mit Nachbarn und so weiter, sie haben praktisch gar keine Ahnung davon. Nur das, was sie im Fernsehen gehört haben, das ist alles. Und das ist natürlich die Meinung der Journalisten. Aber wir wollen wissen, was ist die Meinung Jesu? Das interessiert uns. Wir haben oft den Satz gehört, seit dem 11. September, da heißt es, jetzt ist die Welt anders geworden. Nie wieder wird es so sein wie zuvor. Das haben die Journalisten immer wieder gesagt. Was war da? 2 Flugzeuge waren in die Zwillingstürme des World Trade Center und ein drittes ins Pentagon gestürzt. 3000 Menschen fast finden dabei den Tod. Ein Wirtschaftswissenschaftler hat nur den rein materiellen Schaden berechnet, der dadurch entstanden ist. Und er kommt auf 1000 Milliarden Dollar. Und er sagt, noch nie in der Weltgeschichte hat ein Einzelereignis einen so großen Schaden verursacht. Und das ist ein Schaden von der Größenordnung des Ersten Weltkrieges. Das muss man sich mal vorstellen. In der Jahreschronik des Spiegel von 2001 wurde Folgendes geschrieben. Genau belegbar, Seite 16. Dieser sonnige Dienstag wird der dunkelste Tag in der Geschichte Amerikas. Es wird der Tag, an dem die riesige Stadt von einer epochalen, unvergleichlichen Katastrophe, von Tod, Elend und tiefster Verzweiflung heimgesucht wird. Es wird der Tag, an dem zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine Hand voll glühender Fanatiker ohne Vorwarnung eine stolze, reiche und waffenstarrende Supermacht angreift und so verheerend wütet, dass die Nation, ja fast die ganze Welt, in Angst und Depression versinkt. Ende des Zitats. Ein New Yorker Feuerwehrmann, der noch überlebt hat, sagte: Wir wissen, wo die Vermissten sind, auf unseren Schaufeln, an den Sohlen unserer Stiefel, in den Filtern unserer Atemmasken. Jetzt ist die Welt anders geworden, nie wird es wieder so sein. Stimmt der Satz? Ich würde sagen, nur zum Teil. Dieser Satz trifft zu, aber richtig angewandt auf ein anderes Ereignis, nämlich auf den Sündenfall. Als der Mensch sich von Gott entfernte und in den Sündenfall hineinkam, von da an war die von Gott geschaffene Welt radikal verändert. Total verändert. Tod, Sünde, Krieg, Hass traten in unsere Welt ein. Das war's. Und das ist die Welt, die wir beobachten. Sie ist total kaputt. Zwei Weltkriege im vergangenen Jahrhundert. Ehescheidungsraten, die weit über 30% liegen in unserem Land. Gottlosigkeit ohne Maßen. Unsere Gesetzgebung ist total gottlos geworden. Und so haben wir viele Dinge zu beklagen, und sie sind zu beklagen letztlich durch den Sündenfall. Wir geraten immer tiefer in den Strudel der Sünde hinein und geraten letztlich in die Verlorenheit hinein. In die Hölle, wie die Bibel sagt. Das ist der vorprogrammierte Weg. Aber es gibt einen Ausweg daraus, darüber werde ich noch sprechen. In der Welt, Zeitung Die Welt, vom 25. März 2002, stand ein Artikel mit der großen Überschrift: Keine Panik auf der Titanic. Und der Untertitel lautete: Wir leben in einem neuen Zeitalter der Unsicherheit, aber wir begreifen es noch nicht. Ich kann nur einige kurze Zitate bringen, obwohl es wichtig wäre, den ganzen Artikel einmal gelesen zu haben, was der Mann schreibt. Er gibt eine sehr genaue Diagnose unserer Zeit und auch um den Islam besser zu verstehen. In dem Artikel heißt es: Die neue Generation des Terrorismus ist durch ein nie dagewesenes Maß an Professionalität und Globalität charakterisiert. Der Terror macht sich jede Form von Hightech zunutze. Er verfügt über modernste Waffen- und Kommunikationssysteme. Er ist bestens vernetzt mit den großen Metropolen der Finanzwelt. Seine Strategie zielt auf die Schlüsselsymbole und die Infrastruktur der freien Welt. Damit aber ist die Zahl der Ziele geradezu unbegrenzt. Die Infrastruktur der modernen Gesellschaft ist leicht auszuhebeln. Denkbare Schutzmaßnahmen stoßen schnell an die Grenze des Datenschutzes und der liberalen Kultur. Diese Erfahrung von der Ausgeliefertheit und Schutzlosigkeit ist neu für unsere Welt. Soweit diese Einschätzung. Nach dem 11. September gab es in Amerika eine Fernsehdiskussion. Und an dieser Diskussion nahm auch die Tochter von Billy Graham teil, Anne Graham, und sie wurde gefragt: Was sagen Sie denn dazu als Tochter dieses großen Evangelisten? Wie konnte Gott so etwas zulassen? Gute Frage, wird ja oft gestellt. Und sie antwortete: Ich glaube, dass Gott genau wie wir zutiefst traurig darüber ist, doch wir müssen eins klar sehen. Seit Jahren weisen wir Gott aus unseren Schulen, aus unserer Regierung und aus unserem Leben. Und da Gott ein Gentleman ist, glaube ich, hat er sich still und leise zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns segnet und schützt, wenn wir doch von ihm verlangen, dass er uns in Ruhe lässt? Kurze, knappe Antwort. Die sitzt. Ich habe in vielen Gesprächen immer wieder gehört, ein Argument, nämlich, das, was die islamischen Terroristen tun, muss ja doch entschuldigt werden, nämlich dadurch, dass die Christen ja auch viele Fehler gemacht haben. Also, es ist ausgewogen, so ungefähr. Ende der Diskussion. Stimmt das? Beide Taten sind schlimm. Diejenigen, die die Kreuzzüge ausführten, handelt, und das ist das Entscheidende, genau gegen das Evangelium. Sie haben das Evangelium auf den Kopf gestellt und haben dann gehandelt. Genauso das, was wir immer hören von Irland, von diesen Glaubenskriegen im 21. Jahrhundert und alle diese Dinge. Das sind Leute, die das Evangelium umgedreht haben. Sie tun etwas im Namen Jesu, im Namen Gottes, und sie gehören ihm gar nicht. Das ist die Tragik. Müssen wir auch ganz deutlich sagen. In Gesprächen sage ich, ich habe mit den Leuten nichts zu tun, denn die haben mit dem Evangelium auch nichts zu tun gehabt. Was geht uns das an? Gar nichts. Das waren keine Christen. Wir hatten in unserem Institut einen Inder als Gastwissenschaftler, und er sagte mir, ja, als er nach Deutschland kam, hat er gedacht, das wäre ein christliches Land. So hat er in Indien gehört. Er sagte, ich habe überhaupt nichts gemerkt davon. Und wir hatten dann einen kleinen Bibelkreis, und da kam er hin, hat er zum ersten Mal gesehen, dass es Menschen gibt, die die Bibel lesen. Dann hat er gesagt, ich habe gedacht, die lesen alle die Bibel in Deutschland. Also, so kann man sich irren. Aber er wurde dann auch eines Besseren aufgeklärt. Der Unterschied zu den Terroristen des 11. September ist riesig groß. Denn sie handeln in Übereinstimmung mit dem Koran. Das ist der Unterschied. Diejenigen, die Kreuzzüge und Hexenverbrennungen und all das gemacht haben, egal wie viele Kreuze sie umgehängt hatten, sie handelten massiv gegen das Evangelium. Müssen wir deutlich herausstellen. Ich erlebe dann immer ein tiefes Schweigen danach, wenn man das deutlich ausspricht. Mohammed Atta war 33 Jahre alt und raste mit einer Maschine der American Airline. Gerade eine Woche vorher waren wir unterwegs, meine Frau, in Amerika, auch mit derselben Airline, nur um ein paar Tage verfehlt. Hätten wir drin gesessen, würde ich heute nicht hier stehen. So ist das manchmal. Ist das Leben ganz dicht irgendwo dran. Dieser Mohammed Atta studierte in Hamburg-Harburg Städteplanung. Auf der Titelseite seiner Diplomarbeit hatte er geschrieben, mein Gebet und meine Opferung und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Das war sein Bekenntnis. Und genau das hat er umgesetzt am 11. September. Nämlich der Koran verspricht denen, die im heiligen Krieg sterben, das Paradies. Und das wollte er haben. Und wenn es durch ein Flugzeug ist, mit dem man ins World Trade Center rast. Heilsgewissheit, wie wir das von der Bibel kennen, gibt es nämlich im Koran nicht. Überhaupt nicht. Der einzig sichere Weg nach der Lehre des Koran ist im Krieg, egal ob Selbstmordattentat oder was, umzukommen, dann kommt man ins Paradies. Ein großer Unterschied. Derselbe Mohammed Atta hatte ein Testament geschrieben, auch wichtig zu wissen, welche Denkweise dahinter steht. Er schrieb, ich will auf meiner Beerdigung keine unreinen Wesen, das heißt Tiere und Frauen. Auch an meinem Grab will ich keine unreinen Wesen, vor allem nicht die unreinsten von allen Unreinen, schwangere Frauen. Staunen wir, ne? Was muss man nur wissen? Was für ein Gedankensystem dahinter steht. Die Terroristen vom 11. September hatten eine Gebrauchsanweisung des Terrors im Namen Allahs, 180 Seiten stark. Das hat man gefunden. Und da stand Folgendes drin. Nie in der Vergangenheit und nie in der Zukunft wurde und wird ein islamisches Reich durch friedliche Verhandlungen und durch die Zusammenarbeit von Gremien errichtet werden. Islamische Reiche werden errichtet durch den Stift und das Gewehr und durch das Wort und die Kugel und durch die Zunge und den Zahn. Es wird viel gesprochen und immer wieder werden wir in den Nachrichten konfrontiert mit den Selbstmordattentaten. Jemand sagt, Jama al-Islama, er verkündet das, er sagt, 1 Milliarde Moslems sind bereit, ihre Körper in Bomben zu verwandeln. Es stimmt also gar nicht, wenn man sagt, das sind so ein paar ganz wenige, die das tun. Stimmt gar nicht. Im Januar 2002 trafen sich islamische Geistliche auf einer Konferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Und sie haben in einer Abschlusserklärung Folgendes gesagt. Das ist also nicht irgendein Einzelner, der sowas ausspricht. Da hieß es, Selbstmordattentate ausgeführt von heiligen Kriegern gegen den zionistischen Feind sind legitim. Sie basieren auf dem Koran und den Lehren des Propheten Mohammed. In der Erklärung wurde weiterhin gesagt, Selbstmordanschläge sind die höchste Form des Martyriums und sie führen ins Paradies. Es ist wichtig zu wissen, diese Hintergründe. In einem Bericht aus Israel hieß es, mit klopfendem Herzen sitzen die Menschen in Omnibussen, schauen sich jeden Fahrgast genau an und sind froh, wenn sie wieder aussteigen. Und dennoch muss das Leben weitergehen, müssen die Menschen zu ihrem Arbeitsplatz, müssen sie einkaufen. Aber die nächste Bombe auf zwei Beinen, verkleidet als Soldat, als orthodoxer Jude oder als schwangere Frau, kann jederzeit explodieren. Golda Meir, die frühere israelische Premierministerin, sagte damals schon, solange die Araber uns mehr hassen, als sie ihre Kinder lieben, wird es keinen Frieden geben. Wenn man im Koran hineinschaut, findet man 5 Wörter, die mit Kampf zu tun haben. Von diesen 5 Wörtern stehen 4, so muss ich sagen, es gibt 5 Wörter in der arabischen Sprache, die mit Kampf zu tun haben. 4 davon stehen im Koran, einer nicht. Das eine arabische Wort, das nicht im Koran vorkommt, heißt Kifa. Und Kifa bedeutet den ideellen Kampf, also den Umgang mit Worten und mit Argumenten. Es ist die Art des Kampfes, von der Paulus spricht im Neuen Testament, wenn er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Dieser Mann zog über Land, hat den Menschen das Evangelium gebracht, eine gute Botschaft, eine liebe Botschaft, eine frohe Botschaft. Und er wurde verprügelt und er wurde geschlagen und er hat sich nie gewehrt. Er hat nur mit den Worten des Evangeliums gekämpft, um Menschen für den Himmel zu gewinnen. Das ist der Kampf. Dieses Wort gibt es im Arabischen, heißt Kifa. Aber es gibt 4 andere Wörter und die wollen wir auch kennenlernen, denn die kommen im Koran vor. Und diese 4 Begriffe, der erste heißt Jihad. Das heißt so viel anstrengen im Namen Allahs, verbunden mit der Mühe und mit Opfer. In Sure 9, Vers 95 steht, und nicht sind diejenigen Gläubigen, welche daheim ohne Bedrängnis sitzen, gleich denen, die in Allahs Weg streiten mit Gut und Blut. Das ist also die Kampfform. Das nächste Wort ist Qital. Dieses Wort kommt 33 Mal im Koran vor und bezeichnet den Kampf mit der Waffe. Es gilt, den Feind zu besiegen und ihn im Nahkampf zu töten. Sure 2, Vers 191. Und erschlagt sie, wo immer auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wannen sie euch vertrieben. Denn Verführung ist schlimmer als Totschlag. Mit Verführung ist gemeint, dass eventuell irgendjemand vom Islam abgeworben wird. Das nächste Wort ist Hiaraba. Dieses Wort kommt 6-mal im Koran vor und bedeutet den Angriff. Und dazu lese ich Sure 5, Vers 33. Siehe, der Lohn derer, welche Allah und seinen Gesandten befehden und Verderben auf der Erde betreiben, ist nur der, dass sie getötet oder gekreuzigt oder an den Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt oder aus dem Lande vertrieben werden. Ich staune manchmal, in Diskussionen wird mir gesagt, naja, aber den Koran muss man doch auslegen. Ich finde, die Worte sind deutlich. Das kann ich verstehen. Das kann jeder verstehen, was gemeint ist. Und das vierte Wort ist Fi Sabil Allah. Dieser Ausdruck kommt 45 Mal vor und bedeutet, auf dem Weg Allahs für die Sache Allahs kämpfen. Sure 3, Vers 13. Ein Haufen kämpfte in Allahs Weg und der andere war ungläubig. Wir sehen die Befunde, dass das Wort Jihad, so wie wir das oft kennen, den heiligen und geistigen Kampf, dass das gemeint ist, dass es ein blutiger Krieg ist, mit Gut und Blut. Alles wird eingesetzt. Es ist der Kampf mit der Waffe, der euch vorgeschrieben ist, so steht es in Sura 2, Vers 216. Obwohl er euch zuwider ist. Vielleicht lehnt ihr etwas ab, was gut ist für euch und liebt etwas, was sich als schlecht für euch erweisen wird. Allah weiß es, ihr wisst nichts. Islamische Fundamentalisten, wie man das oft so bezeichnet, sind nach dem Koran, wie wir eben sehen, keine extremistischen Draufgänger, sondern es sind Menschen, die den Koran ernst nehmen und das umsetzen. Die anderen, die humanistisch gesinnten Muslime, sind aus der Sicht des Koran ungehorsame Muslims. Müssen wir deutlich sehen. Was ist das Ziel des Islam? Das letzte Ziel der Kriege der Muslime ist nicht die Rache für in der Geschichte auch ungerecht erlittenes Leid, sondern das Ziel ist eindeutig auf Weltherrschaft gelegt. Das steht im Koran, Sure 2, Vers 193. Bekämpft sie mit der Waffe, bis es keine Versuchung, und da ist gemeint, der Abfall zum Islam mehr gibt. Und die gesamte Religion, damit ist gemeint auf der ganzen Erde, nur noch Allahs ist. Klar formuliertes Ziel. Sure 48, Vers 28. Allah hat seinen Gesandten mit der rechten Leitung und der wahren Religion geschickt, um den Sieg über alle Religionen zu geben, auch wenn dies den Polytheisten zuwider ist. Wir Christen sind aus der Sicht des Koran die Polytheisten, die an mehrere Götter glauben, wie sie sagen, weil wir sagen, es gibt Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Den islamischen Kriegern wird ein Lohn versprochen in Paradiesgärten. Das steht in Sure 9, Vers 20. In diejenigen, welche gläubig wurden und auswanderten und in Allahs Weg eiferten mit Gut und Blut, nahmen die höchste Stufe bei Allah ein. Und sie sind die Glückseligen. Das Paradies ist ein Ort sinnlicher Genüsse. Sie sollen sich lehnen auf Betten mit Futter aus Brokat und die Früchte der beiden Gärten sind nahe. In ihnen sind keusch blickende Mädchen, die weder Mensch noch Djann zuvor berührte. Ihnen werden Jungfrauen dargeboten in einem Garten mit Bäumen und Früchten. Das ist das, was ihnen versprochen wird, den islamischen Kriegern. Etwas, was wir unbedingt auch wissen müssen, das wird sehr oft gesagt, auch von Würdenträgern, die sich Christen nennen, aber keine sind, indem sie sagen, es ist egal, zu welchem Gott wir beten. Der Gott des Islam ist genau auch unser Gott. Wir beten doch zum selben Gott. Und das habe ich auch gehört in Gesprächen mit Muslimen. Stimmt das? Kann der Allah der Vater Jesu Christi sein? Das ist ja die entscheidende Frage. Ich war auf einer Geburtstagsfeier und da war ein Muslim, ein lieber Mensch. Ich habe nichts gegen die Menschen, dass das deutlich wird. Die Bibel gibt uns den Auftrag, die Menschen zu lieben, egal woher sie kommen, und ihnen die gute Botschaft der Wahrheit zu sagen. Und dies war ein netter Mensch, ein Perser, und er wollte mir was Gutes sagen. Er wusste, dass ich Christ bin. Er sagte, wissen Sie, sagte, wir glauben doch alle, wir beten doch alle zum selben Gott. Wir Muslimen und Sie als Christen auch. Und ich sagte, das können wir doch ganz schnell rauskriegen. Wollen wir überlegen, sage ich. Ich sage, eine Frage zunächst mal. Ist Ihr Allah, zu dem Sie beten, der Vater von Jesus Christus? Oh, da war die Empörung sofort groß. Allah hat keinen Sohn. Gibt es nicht. Das ist unmöglich. Das ist eine Gotteslästerung. Ich sage, sehen Sie, mein Gott, zu dem ich bete, das ist der Vater Jesu Christi. Mein Gott hat einen Sohn. Und ohne diesen Sohn hätte ich kein ewiges Leben. Ich sage, sehen Sie, wir haben in einer Minute rausbekommen, dass Ihr Gott und mein Gott nicht derselbe sein kann. Ist nicht. Wer ist dieser Allah? Wer ist das? Lesen wir dazu, was uns der Jesus in Johannes 8, Vers 44 sagt. Der Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Vater der Lüge. Das ist das Entscheidende, was hier Jesus sagt. Osama bin Laden, der Chefplaner Allahs für den Terror, sagte auf einer Videokassette, ein Moslem ist von Natur aus ein Terrorist und hat die Aufgabe, die Feinde Gottes ein Leben lang in Angst und Schrecken zu versetzen. Noch etwas, was wir wissen müssten, ein Vergleich zwischen Kommunismus und Islam. Das vergangene Jahrhundert wurde von zwei Systemen gerüttelt und geschüttelt. Das war der Kommunismus und der Nationalsozialismus. Millionen von Menschen wurden drangsaliert durch dieses System. Und jetzt wollen wir das vergleichen, was ist der Unterschied zum Islam? Walter Rominger, ein guter Beobachter der Zeit, sagte, diejenigen, die als Märtyrer, was sie nicht sind, in diesem heiligen Krieg den Heldentod sterben, sie sind aber keine Helden, sondern besessene Fanatiker, werden im Islam die Freuden des Paradieses versprochen. Aus diesem Grunde ist der Islam gefährlicher als der Kommunismus, da er ein Jenseits anzubieten hat, für das es sich lohnt, zu kämpfen und zu sterben. Während der Kommunismus sich im Diesseits erschöpft und deshalb nicht die Motivation auszulösen vermag wie der Islam. Ein großer Unterschied, ein wichtiger. Die Selbstmordattentäter von New York und Washington waren sämtlich Muslime. In Deutschland nimmt die Zahl der Moscheen ständig zu, während hier und da Kirchen verkauft werden. In Holland ist schon fast ein Totalausverkauf, habe ich neulich gelesen, wie ständig Kirchen verkauft werden. In Deutschland war die Zahl der Moscheen im Jahre 1970 mit dreien bis zum Jahr 2000 auf fast 3000 angestiegen. Bis zum Jahr 2020 wird die türkische Bevölkerung auf 100 Millionen anwachsen. Dabei wird die Zahl der Türken in Deutschland von zurzeit 3 Millionen auf dann 10 Millionen anwachsen. Diese werden dann wegen unserer Gesetze deutsche Staatsbürger sein und auch alle Rechte genießen, insbesondere die Religionsfreiheit und damit auch den Bau von Moscheen. Eine Standesbeamte sagte mir neulich, als ich einen Vortrag hielt, sie sagt, da kommt eine Türkin mit einem kleinen Kind und bringt einen Obdachlosen mit, der bezeugt, dass er der Vater ist, obwohl das gar nicht stimmt. Und dadurch wird die Frau deutsche Staatsbürgerin. So einfach geht das. Das sind unsere Gesetze. Noch ein Punkt, ob Allah und unser Gott derselbe Gott sind. Wir haben alle noch in den Nachrichten gehört, als die Gruppe Shelter Now in Afghanistan war. Und da wurden 4 Personen festgehalten von den Taliban. 100 Tage lang waren sie ständig der Gefahr ausgesetzt, dass sie ermordet werden. Warum waren sie angeklagt? Weil sie Christen waren. Doch wohl nicht, weil sie an denselben Gott glaubten. Dann hätte man doch sagen können, ihr gehört zu uns. Das war ja gerade der Grund, weil sie an einen anderen Gott glaubten, an einen Gott, der noch einen Sohn hat. John Ashcroft, der Justizminister der USA, hat es so ausgedrückt: Der Islam ist eine Religion mit einem Gott, der von dir verlangt, dass dein Sohn für ihn stirbt. Das Christentum ist ein Glaube an einen Gott, der aus Liebe zu dir seinen Sohn gesandt hat, dass er für dich stirbt. Das kann doch nicht derselbe Gott sein. Politiker beeilen sich in unseren Tagen zu sagen, der Islam ist eine sehr friedliche Religion. In einer Fernsehsendung Report München sagte der Moderator mit in beschwörendem Unterton, der Islam ist eine sehr friedliche Religion. Der bekannte Journalist und Islamkenner Peter Schollatour äußerte in dieser Sendung die Überzeugung, der Islam ist eine kämpferische Religion. Und er belegte das mit dem Koranvers, Sure 47, Vers 5. Denen gehört das Paradies, die auf dem Weg Allahs kämpfen und töten und getötet werden. Sure 8, Vers 13, haut den Ungläubigen die Köpfe ab und haut ihnen die Enden der Finger ab. Sure 8, 56, die Ungläubigen, die durchaus nicht glauben wollen, werden von Allah wie das ärgste Vieh betrachtet. Die Bergpredigt des Herrn Jesus lehrt etwas ganz anderes. Der Jesus sagt, liebt eure Feinde, bittet für sie, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid des himmlischen Vaters. Das ist wichtig zu wissen, dieser Unterschied, dass hier eine Vermischung nicht möglich ist, überhaupt nicht. Was ist Glaube im Islam? Von der Bibel her kann Glaube übersetzt werden mit Vertrauen. Im Islam gibt es dieses Vertrauen nicht. Vertrauen zu Allah ist unbekannt. Glaube im Islam heißt für wahr halten. Ich glaube an Allah, diese Formulierung, die hier ausgesprochen wird, hat die Bedeutung, ich halte für wahr, dass es Allah gibt. Aber es gibt kein Vertrauen zu ihm. Es wird auch nicht das geben, es nicht verheißen, dass sie Allah jemals sehen werden. Während wir unseren Gott sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Und den Herrn Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit. Allah wird der ewig ferne bleiben, nach dem Koran. Mit dem Gebet ist es ähnlich. Das Gebet muss immer nach Mekka gerichtet sein, sonst ist es ungültig. Wer die Himmelsrichtung verfehlt, hat ein ungültiges Gebet gesprochen. Eine pfiffige Schweizer Firma kam auf die Idee, einen Kompass zu entwickeln, der überall, egal wo man auf der Erde ist, immer nach Mekka weist. Ein Bombengeschäft für die Firma. Die sind reich geworden dadurch. Das war ein Bedarf. Unseren Gott können wir anbeten in allen Richtungen, wo wir sind, auf dem Nordpol, auf dem Südpol, in der Wüste, in Afrika, auf dem Himalaya, unter der Erde, überall, in allen Richtungen, in jeder Lage, im Schlafen, im Liegen, im Sitzen, im Stehen, im Knien. Johannes 4, Vers 20, da sagt Jesus: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber es kommt die Zeit, und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. In der Wahrheit ihn anbeten. So wie wir sind, können wir ihn anbeten. Ich habe mich gestern riesig gefreut, da waren Menschen zurückgeblieben. Da waren einige ganz ferne von Gott. Und die haben zum ersten Mal gebetet und haben ausgesprochen, was sie dachten und denken. In Wahrheit, so wie es ist, das alles ausgesprochen, wunderbar. In Gott vor in Wahrheit stehen und den Müll unseres Lebens am Kreuz abladen, das ist möglich. In Matthäus 3, Vers 17, da heißt es: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das sagte Gott, Gott der Vater im Himmel. Und auf die Frage Jesu, was sagt ihr denn, dass ich sei? Antwortete Petrus: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Klare Formulierung. 1. Johannes 2, 22 bis 23, da steht: Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 1. Johannes 5, 11 bis 12. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wenn wir genau nachschauen im Neuen Testament, dann ist damit gemeint das ewige Leben. Das biologische Leben haben wir alle, aber nicht das ewige Leben. Das ewige Leben haben wir nur in dem Sohn, nur in Jesus. Nur in ihm allein ist das Leben zu haben. Nur in ihm allein. War gestern Abend auch eine Frau da und sagte: Ich glaube an Gott und ich bete zu Gott, aber Jesus kenne ich nicht. Ich habe ihr das sehr vorsichtig erklärt, aber in Kurzform sage ich es hier so: Dann sind sie auch nicht errettet. Wir können tausendmal zu Gott beten und sind doch nicht errettet. Weil der Vater, weil Gott das Heil in Jesus gesetzt hat. Und darum sollen wir den Namen des Herrn Jesus anrufen, damit wir gerettet werden. Anders nicht, ist der Wille Gottes. Wir werden gerettet in Jesus. Weil Gott es wollte, das ewige Leben in seinem Sohn Jesus Christus uns zu schenken. In Sure 9, Vers 30 steht: Die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes. So etwas wagen sie offen auszusprechen. Diese gottverfluchten Leute, Allah schlage sie tot. Wie können sie nur so verschroben sein? Wir sehen eine sehr starke, eine ganz massive Ablehnung des Sohnes Gottes. Sehr deutlich formuliert. Was ist also die Denkkonsequenz? Aus dem Koran spricht der Geist des Antichrists. Eindeutig zu ziehen aus diesen Versen, die wir hier finden. Der Koran leugnet auch die Kreuzigung Christi, von der das Neue Testament immer wieder berichtet. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha, da kreuzigten sie ihn. Und Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. In anderen Worten, ihr könnt alles vergessen, aber ja nicht den Gekreuzigten. Wenn ihr den Gekreuzigten vergessen habt, habt ihr alles verloren. Habt ihr verloren in alle Ewigkeit, so sagt Paulus. Aber wenn ihr an den Gekreuzigten festhaltet, der für unsere Sünden gestorben ist, und wenn wir uns darauf berufen und leben und damit sterben, dann werden wir im Himmel sein. So sehr hat Gott das auf den Herrn Jesus geworfen und festgelegt, dass wir in ihm dieses Heil haben. In Sure 4, Vers 157, da steht über die Kreuzigung Jesus Folgendes. Sie töteten ihn nicht und kreuzigten ihn nicht. Es schien nur so. Alle, die anderer Meinung sind, sind voller Zweifel und ohne Erkenntnis. Merken wir, wie die Dinge diametral gegeneinander stehen. Unfassbar. Ich komme zu einem weiteren Punkt, in der eine unvorstellbar tiefe Basis für unseren Glauben ist. Das ist die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Das größte, wichtigste Fest überhaupt, das wir haben. Das ist nicht Weihnachten, auch wichtig, dass der Jesus in diese Welt gekommen ist. Aber das Entscheidende ist der Ostersieg, wo das, was in der Kreuzigung geschah, wo der Vater den Sohn auferweckt hat. Und damit ist besiegelt, dass Gott anerkennt, wenn wir zu Jesus kommen und dort unsere Sünden abladen, dass wir gerettet sind. Da sind wir durch. Mit der Auferstehung Jesu ist alles besiegelt. Wenn mich jemand fragt, ob ich in den Himmel komme, dann sage ich nicht nur 100%, wenn es ginge, 1100%. Warum? Weil das besiegelt ist durch die Auferstehung, durch Tatsachen. Das ist der Grund, warum ich wissen darf, dass ich in dem Himmel bin. Und darum verkünde ich diese Botschaft so gerne, diese Botschaft vom Himmel, die Botschaft von der Auferstehung und der Rettung durch den Herrn Jesus Christus. Und ich lade immer wieder ein, mit Leidenschaft tue ich das gerne, einladen Menschen, kommt her zu diesem Jesus. Hier findet ihr ewiges Leben, sonst nirgendwo, an keiner Stelle. Und es ist großartig, wenn Menschen sich auf den Weg machen und sagen, ja, ich habe ein altes, verloddertes Leben oder wie auch immer gelebt, ob gottlos oder auch fromm oder wie auch immer, aber jetzt breche ich durch zu diesem Jesus. Und wir leben von diesem Auferstehungssieg und finden in ihm das ewige Leben. Paulus sagt in 1. Korinther 15, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Jetzt kommt ein gewaltiger Satz, den dürfen wir nie vergessen. Ein gewaltiger Satz. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Stellen wir uns vor, wir glauben an Jesus und sagen, ja, er ist der Herr. Aber wir benutzen das nur für das diesseitige Leben. Da sagt die Bibel, da sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Was für ein jämmerlicher Glaube ist das, wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen. Dass er uns hilft bei irgendeiner Krankheit. Das tut er alles. Wir dürfen ja in allen Dingen zu ihm kommen. Er ist ja zuständig für alles. Für alle Dinge unseres Lebens. Immer ist er zuständig. Aber nicht nur für dieses Leben, das ist zu kurz. Das ist zu wenig. Wir sind die Elendsten, wenn wir nur so glauben für dieses Leben, was er uns hier und da mal hilft. Das Entscheidende ist, dass er uns die Ewigkeit gebracht hat, dass durch den Auferstehungssieg uns das ewige Leben garantiert ist. Garantiert, nicht irgendwie. Wenn wir uns zu ihm auf den Weg machen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte in deiner Spur jetzt weiterlaufen. Ab heute geht's in dieser Spur weiter. Und der Herr freut sich. Er hat gesagt, im Himmel wird Freude sein vor den Engeln Gottes, wenn nur ein einziger umkehrt und zu mir kommt. Und er Wohnung bezieht für die Ewigkeit. Großartig. Nach Sure 4, Vers 157 wurde Jesus nicht gekreuzigt und darum ist er auch nicht auferstanden. Welch eine Tragik! Sie töteten ihn nicht und kreuzigten ihn nicht. Es schien nur so. Eine völlige Verdrehung dessen, was in der Bibel steht. Ich möchte ein paar Dinge gegenüberstellen, die wichtig sind im Vergleich zwischen Bibel und Koran. Da wird doch immer wieder gesagt, ja, Jesus kommt doch auch im Koran vor, ist doch prima. Und ein Muslim würde sagen, ja, ich glaube auch, dass Jesus gelebt hat, dass er da ist. Ich fragte mal einen Muslim und sagte, nachdem er sagte, dass Jesus ja im Koran vorkommt, er ist ein Prophet. Ich sage, glauben Sie einem Propheten? Ja, sagt er, Propheten glaube ich. Ich sage, dann müssen Sie auch glauben, was in der Bibel steht, denn das hat Jesus gesagt. Aber das wollte er nicht. Da merken wir, da war die Grenze. Sie reden von Jesus, er kommt auch im Koran vor, aber er ist nur ein Prophet und damit nur ein Mensch, und damit nicht der Sohn Gottes und damit ist die Luft raus. Jesus aber ist der Sohn Gottes, er ist der gekreuzigte und auferstandene Herr, er ist der Gottessohn. Das Einzige, was noch übrig bleibt von Jesus im Koran im Vergleich zur Bibel, ist, dass Jesus der Sohn der Maria ist. Gott hatte sich eine Frau auf der Welt ausgesucht und hat gesagt, du bist ausgesucht von mir und mein Sohn, der Jesus Christus, der wird in die Welt kommen als Mensch und ich werde dich gebrauchen, du wirst ihn zur Welt bringen. Das hat sie gemacht. Eine wunderbare Tat, eine wunderbare Sache, dass Gott sie dazu auserkoren hat. Aber sie ist keine Göttin und sie wird nicht angebetet, auf keinen Fall. Das wäre Götzendienst, wenn wir das tun würden. Sie ist eine Frau, die von Gott in wunderbarer Weise gebraucht wurde, genau wie Paulus gebraucht wurde oder Petrus und all die Leute und die Propheten. Sie ist ein Mensch geblieben und wird Mensch sein und sie wird im Himmel sein und sie wird ihren besonderen Platz haben, aber wir dürfen sie nicht anbeten. Angebetet wird nur Gott, der Vater und der Sohn Jesus Christus. Das ist es. Die Bibel sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Im Koran nicht nur Fehlanzeige, sondern genau das Gegenteil wird gesagt. Ich fasse zusammen. Die Bibel sagt, er wurde gekreuzigt. Im Koran steht genau das Gegenteil. Er wurde nicht gekreuzigt. Die Bibel sagt, er ist auferstanden. Im Koran steht, er ist nicht auferstanden. Nach der Bibel ist Jesus der einzige Retter. Im Koran gibt es keinen Retter. Der Jesus ist der Heiland, der alles heil macht. Ich freue mich immer auch, wenn kaputte Menschen, die durch ihre Lebensführung so viel Elend und so viel Not erlebt haben und wo so vieles kaputt gegangen ist, dass sie zu Jesus, dem Heiland, kommen können, der das auch heil macht und reparieren kann. Er ist der Heiland. Im Koran gibt es keinen Heiland. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Im Koran gibt es keinen Vater und auch keinen Weg zum Vater. Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Im Koran gibt es keinen Weg zum Himmel. Nur zu einem Paradies nach menschlicher Vorstellung mit Jungfrauen. Ich weiß gar nicht, was die Frauen dann machen, wo die denn hinkommen. Jesus ist das Lamm Gottes, welches die Sünde trägt. Hat die Sünde getragen. Im Koran gibt es das nicht. Nach der Bibel ist Jesus der König aller Könige. Vor Pilatus sagte er, ich habe ein ewiges Reich. Nicht dieses pitscherige Reich, das ist euer römisches Reich, das wird sowieso bald zerfallen, hat keinen Bestand. Mein Reich ist nicht von dieser Welt und mein Reich ist ein ewiges Reich. Es wird nie untergehen, hat ewigen Bestand. Gibt es im Koran nicht. Er ist der Herr aller Herren. Gott hat ihn eingesetzt, damit er der Herr sei über alle Dinge. Einen großen Herrn haben wir, einen großen Jesus Christus. Er ist der Erstling von den Toten nach 1. Korinther 15, Vers 20. Er ist zuerst auferstanden und durch seine Kraft werden wir auch einmal auferstehen. Aufgrund des Sündenfalles werden wir alle auch durch den Tod durchgehen müssen. Aber wenn wir zu Jesus gehören, dann hat der Tod für uns eine andere Funktion. Der Tod ist nur Durchgang zum ewigen Leben. Dem Tod ist die Macht genommen. Weil einer da war, nämlich der Jesus, der den Tod radikal besiegt hat. Radikal, hat ihn an die Wurzel gepackt. Dem Tod ist damit die Macht genommen. Das Allmachtswort Jesu in der Auferstehung, das er sprechen wird, kommt raus. Da werden wir alle rauskommen. Auch die Atheisten müssen auch erscheinen vor dem Richterstuhl. Alle werden beurteilt von diesem Herrn. Gott, der Vater, hat den Herrn Jesus als Richter eingesetzt über alle Dinge. Und jeder einzelne von uns, die wir heute hier sind, werden einmal vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Und wenn wir in diesem Leben zu Jesus gehört haben, ich stelle mir das so vor, das wird ein liebevolles Lächeln des Herrn Jesus sein. Er wird sagen, was du alles geglaubt hast an der Schrift, jetzt darfst du schauen. Komm, geh durch. Alles bezahlt, keine Sünde mehr. Alles in Ordnung. Gebongt für die Ewigkeit. Du hast mal an einem Abend oder nach einem Gottesdienst Ja gesagt zu mir. Und bist dann treu geblieben auf der Schiene. Bist auch mal hingefallen, mal hingeplumpst, gibt's alles. Kann ich wieder zurückkommen? Aber du warst da. Komm, eine ganze Ewigkeit ist jetzt für dich bereitet. All das, was du geglaubt hast, ist dein. Was für ein Sprung wird das sein in die Luft, wenn es da überhaupt Luft gibt? Ich weiß es nicht. Im Himmel gibt es andere Naturgesetze. Aber vielleicht gibt es auch Luft, ich weiß es nicht. Wir werden uns freuen, was da sein wird. Es wird alles sehr gut sein. Alles sehr gut, alles. Und den anderen wird er sagen, geht von mir, ich kenne euch nicht. Und nehmt alle eure Kreuze, die ihr euch umgehängt habt, mit in die Hölle. All euer frommer Kram, wo eure Selbstgerechtigkeit verschwindet, wird das am selben Munde kommen. Das wird dieser Jesus auch sagen. Wir sehen, es liegt immer beides beieinander. Aber ich freue mich zu verkündigen, diese wunderbare Botschaft des Heils, dass wirklich jeder kommen kann und jeder sich auf den Weg machen kann, egal wie er vorher gelebt hat. Gott fragt überhaupt nicht nach deiner Vergangenheit im Letzten. Er will gar nicht wissen, wie weit du von ihm weg warst. Hauptsache, du kommst mit fliegenden Fahnen und sagst, hier bin ich. Der Gestellungsbefehl ist angenommen. Hier bin ich. Nimm mich an. Und der Herr sagt, ja, ich nehme dich an. Deswegen bin ich in die Welt gekommen. Darum habe ich am Kreuz so furchtbar gelitten. Ich habe jede Sünde durchstanden und bezahlt. Du kannst frei ausgehen. Du kannst heute nach Hause gehen mit der Gewissheit, errettet zu sein für den Himmel. Nimm das wahr. Komm, mach das fest. Du bist gerufen, wer du auch bist. Und vielleicht ist manch einer unter uns und sagt, na ja, so richtig ist das bei mir noch nicht. Ich bin ja zwar auf dem Weg, aber so, ich bin so auf 60%. Weiß jetzt nicht das Programm, wie man das ausrechnen kann. Aber irgendwo können wir uns ja einschätzen, wo wir stehen in unserem Glauben. Dann kommen wir her und füllen das auf, dass wir 100% haben und ganz bei Jesus sind. Und mit freudigem Herz nach Hause gehen können. Weil wir dann ihm gehören in Zeit und Ewigkeit. Es lohnt sich, diese Entscheidung zu treffen. Ich lade ein dazu, heute, jetzt, das zu tun, das festzumachen. Ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, egal, wer wir sind. Ob große Sünder, kleine Sünder, alles egal. Ich finde diese Freiheit gewaltig, die der Jesus da ausspricht. Wir dürfen alle kommen. Ich kann nur noch danken. Das möchte ich tun, jetzt in einem Gebet. Lieber Vater in dem Himmel, ich möchte dir Dank sagen, dass wir zu dir Vater sagen dürfen, durch den Glauben an Jesus Christus. Danke, danke, danke. Herr Jesus, danke für diese Botschaft, die du uns gegeben hast. Es ist eine überwältigende Botschaft. Sie durchdringt Mark und Bein und wir merken das, dass uns das zu Herzen geht, was du gesagt hast. Du hast uns die Mittel an die Hand gegeben, dass wir erkennen können, in unserer verworrenen Zeit, in all diesen Systemen, mit denen wir konfrontiert sind, uns zurechtzufinden durch dein Wort, die Wahrheit. Hilf uns, dass wir uns auf diesen Weg der Wahrheit begeben. Und diese Wahrheit bist du in Person. Bitte, Herr, hilf, dass wir das heute festmachen, dass wir heute kommen und nicht irgendwo uns davon schleichen. Bitte, Herr, hilf, dass wir das ewige Leben aus deiner Hand in Empfang nehmen. Du bist der Sohn Gottes, du bist der Gekreuzigte und Auferstandene und stehst als der lebendige Herr vor uns. Gepriesen sei dein Name, o Herr. Amen.